Ich denke schon, dass es irgendwie auch so diese Pioniersarbeit war, die mich daran begeistert hat und nach wie vor zum ersten Mal Bücher aus dem Nachlass zu veröffentlichen. Also Texte, die es so noch nie gab, obwohl diese Autorinnen zum großen Teil zu ihrer Zeit sehr, sehr berühmt waren.
Für mich sind Comics ein Medium, so wie Film oder andere Künste wie Tanz, Video. Insofern gibt es eben in Comics auch diese riesen Bandbreite von der Kiosk Mickey Mouse bis eben hin zu den Graphic Novels, die wir machen.
Heute geht es nicht um ein Buch, um einen Roman, um einen Gedichtband. Heute geht es um ganz viele Bücher aus zwei kleinen Verlagen aus Berlin. Die möchte ich Ihnen heute gern näher bringen in dieser neuen Folge von Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcastbühne des RBB und des Literarischen Kolloquiums Berlin. Ich bin Nadine Kreuzzahler und begrüße dazu ganz herzlich. Stellen Sie sich vor, der Wind raschelt in den Bäumen, Wasser plätschert. Kleine Boote fahren in der Ferne vorbei. Und auf der Wiese davor wird Literatur zu Gehör gebracht. Ja, so ungefähr läuft das jedes Jahr ab, das Gartenfest Kleine Verlage am Großen Wannsee. Eine Veranstaltung, die kleinen Verlagen eine Bühne gibt. Eine sehr idyllische Bühne im Literarischen Kolloquium am Wannsee. In diesem Jahr, ja, kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden, wie so viele andere auch. Die Bühne ist deshalb heute dieser Podcast. Und zu Gast sind Johann Ulrich vom Avant Verlag und Britta Jürgs vom Aviva Verlag, beide aus Berlin. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie hier sind bei mir im Studio, mit gehörigem Abstand natürlich. Ich würde ganz gerne zum Anfang, um Ihre beiden Verlage, die ja sehr unterschiedlich sind, so ein bisschen vorzustellen, würde ich mit Ihnen ganz gerne so ein kleines Steckbriefspiel machen. Wenn Ihr Verlag eine Person wäre, wie würden Sie seinen Charakter beschreiben? Britta Jürgs, vielleicht fangen Sie an.
Ja, natürlich unabhängig, völlig klar, experimentierfreudig, weiblich auf jeden Fall. Der Verlag ist eine Frau, 23 Jahre alt und sehr schillernd mit einem Faible für die 20er Jahre.
Herr Ulrich.
Mein Verlag ist etwas jünger, der ist erst 20 Jahre alt, aber ich würde ihn in erster Linie als neugierig bezeichnen. Also neugierig eben Comics und Graphic Novels, weil das ist das, was wir machen, zu entdecken und eben auch für den deutschen Markt zugänglich zu machen. Also insofern machen wir Bücher aus allen Teilen der Welt inzwischen und haben aber einen stärker werdenden Fokus auch auf junge deutsche Autoren und Autorinnen. Und ich glaube, das ist das, was den Verlag auszeichnet.
Und welche Klamotten würde diese Person tragen, wenn ihr Verlag eine Person wäre?
Das sind fantasievolle Fragen. Ich denke, weit geschnittene, wallende Kleider.
Frau Jürgs.
Irgendwelche schicken, lässigen Hosenanzüge, genauso wie die weiten Kleider, ja, Kleider, Röcke, Hosen. Alles, was so die unterschiedlichsten Frauen, die in meinem Verlag zu Wort kommen, sowohl jüdische Autorinnen aus den 20er Jahren als auch 50er, 60er Jahre Autorinnen wie Sheila Delaney, so eine sehr rebellische, junge, englische Autorin, die natürlich immer schwarz, also häufig schwarz gekleidet war, aber Alma Kalin, die Weltreisende seit 1919, die war eher immer sehr, sehr dezent und überhaupt nicht auf Aufmerksamkeit. Ja, hat eigentlich sich eher ja, sehr, sehr schlicht gekleidet. Also da sind sämtliche Kleidungsstile eigentlich vorhanden, würde ich sagen.
In welchem Teil von Berlin ist Ihr Verlag zu Hause?
Der Wann-Verlag ist in Neukölln seit einigen Jahren. Und davor waren wir in Mitte und Prenzlauer Berg und jetzt eben in Neukölln.
Und der Aviva-Verlag ist in Moabit.
Immer schon.
Immer schon.
Mit wie vielen Jahren hat Ihr Verlag denn laufen gelernt, Frau Jürgs?
Das Laufen, das geht ja immer, man stolpert ja auch zwischendrin immer wieder und fällt mal hin und dann geht es wieder hoch. Das lässt sich jetzt nicht so sagen, so, oh, nach 5 Jahren war dann alles echt super und der Verlag dann total bekannt. Aber ja, so nach 10 Jahren gab es tatsächlich dann irgendwie so mal einen ersten so richtig großen Erfolg mit Das weiße Abendkleid von Victoria Wolf, so einem Buch um 4 Frauen und ein Kleid im Paris der 30er Jahre. Das war dann wirklich so ein kleiner Bestseller. Aber ja, es ist nicht stetig ansteigend, sondern in Wellenbewegungen, das Laufen, Stolpern und Springen.
Wann hat der Avant Verlag laufen gelernt?
Na, gegründet 2001, aber laufen gelernt wird für uns war ein wichtiges Datum, die Publikation, was auch im gleichen Halbjahr passiert ist, von Simon Schwarz drüben und von Uli Lust, heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, weil beide Bücher veritable Bestseller im Bereich Comic geworden sind und weil wir darüber auch sehr viele Auslandslizenzen verkauft haben. Also das hat den Verlag nochmal auf eine andere Ebene der Wahrnehmung gebracht und auch international bekannt gemacht.
Das sind auch beides tolle Bücher. Auf jeden Fall. Kann ich nochmal bestätigen.
Danke.
Auf einer Skala von 1, sehr niedrig bis 10, sehr hoch. Wie groß ist der Selbstausbeutungsfaktor immer noch mit Ihrem Verlag?
Naja, der ist hoch, aber das ist auch nichts, was uns schreckt. Das ist auch das, was uns Spaß macht und uns zwingt ja auch keiner, diesen Beruf auszuüben. Also wir haben es uns selber ausgesucht und das ist auch mit Freude verbunden. Also jetzt, bevor ich den Termin hier wahrgenommen habe, habe ich auch noch Redaktion gemacht an dem Buch, bevor ich dann zum Auto gerannt bin. Es ist so, das gehört zum Leben dazu und das gehört auch dazu, Wochenenden manchmal durchzuarbeiten und das gehört auch dazu, manchmal eben um Mitternacht erst aus dem Büro zu gehen.
Ja, oder später. Aber ja, sehe ich auch so, also sehr hoch, aber es ist einfach, ja, es macht ja Spaß. Es ist das, wofür ich brenne, was irgendwie meine Leidenschaft ist. Und also das Einzige, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, da werden jetzt wahrscheinlich alle grinsen und mir nicht glauben, aber ich habe schon gelernt, dass ich auch mal eine Pause machen kann oder mal vielleicht ein paar Tage, na, obwohl auch wenn ich in Urlaub fahre, ist eigentlich der Laptop dabei, also das geht dann auch nicht so. Aber ja, große Selbstausbeutung, aber die ich nicht Selbstausbeutung nennen würde.
Bei einem Projekt, wählen Sie da nach Geld oder Liebe?
Völlig Liebe. Klar, Liebe.
Ja, okay, vielen Dank.
Nur die Liebe zählt.
Genau. Für diese ersten Eindrücke. Jetzt haben wir alle schon einen ganz guten Eindruck von Ihren Verlagen. Johann Ulrich, 20 Jahre Avant Verlag, ein Verlag für Comics und Graphic Novels. Und gestern Abend beim Comic-Salon in Erlangen, normalerweise dieses Jahr ja nur digital, hat der Avant Verlag 2 Preise bekommen. Das eine ist der Preis für das beste deutschsprachige Debüt, Julia Bernhard. Wie gut, dass wir darüber geredet haben. Was ist das für ein Buch?
10 lakonische Szenen, sehr, sehr schwarzhumorig, bitter. Es findet Kommunikation statt, aber eigentlich auf einem Niveau, sodass im Grunde wenig letztendlich Greifbares gesagt wird. Das Ganze wird aus so einer Ego-Shooter-Perspektive gezeichnet. Also der Leser ist selber in der Rolle der Protagonistin und wir gucken durch ihre Augen auf ihr Umfeld, was die Oma sein kann, der Hund oder eine Freundin im Café.
Also ein Buch über Kommunikation und Nicht-Kommunikation.
Über Failed Communication, würde man neudeutsch sagen, ja.
Okay, und dann noch in einer anderen Kategorie. Das ist ja ein schöner Erfolg.
Das ist ein schöner Erfolg und darüber freuen wir uns auch sehr. Ausgezeichnet worden ist Michael Ross in der Kategorie Bestes Buch eines deutschsprachigen Autors für sein Buch Der Unfall. Das freut mich in zweierlei Hinsicht, weil es auch für mich persönlich von den 200 Büchern, die ich gemacht habe, wirklich mein Lieblingsbuch persönlich ist. Zum anderen, weil es auch ganz viele Gewerke, ganz viele Interessen bedurft hat, dass dieses Buch entstehen konnte. In erster Linie muss ich da der Evangelischen Stiftung Neu-Eckerode nochmal danken, die Herrn Ross quasi angestellt haben für 2 Jahre, um ihm zu ermöglichen, dieses Buch überhaupt zu machen. Das ist auf der Welt sehr ungewöhnlich und für Deutschland mit dem noch relativ geringen Akzeptanz von Comics nochmal umso mehr hervorzuheben.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal.
Ja, Glückwunsch.
Danke.
Was macht denn dieses Buch zu Ihrem Lieblingsbuch?
Die Stiftung Neu-Eckerode ist eine große Einrichtung in der Nähe von Braunschweig, die seit 150 Jahren existiert. Das ist ein Dorf, in dem geistig und mehrfach behinderte Menschen leben. Da gibt es also, die haben ihre eigenen Kneipen, ihre Einkaufsgelegenheiten. Es hat wirklich einen dörflichen Charme, wenn man vor Ort ist. Und der Unfall erzählt nun die Geschichte von Noel, einem jungen Berliner Jungen, der nachdem seine Mutter in ein Koma fällt, das ist dieser Unfall, so nennt er das, eben nach Neu-Eckerode kommt. Und dieses Buch begleitet ihn ein Jahr lang, wie er sich dort in dieser für ihn fremden Umgebung mit den anderen Bewohnern entwickelt. Das ganze Buch ist aus der Perspektive von Noel erzählt und das macht das Ganze sehr ergreifend. Also das Buch geht einem auch nahe und es ist schön, mit dem Charakter mitzuleiden.
Ausgezeichnet worden beim Comic-Salon in Erlangen, der diesmal komplett digital stattfand.
Ja, die Preisverleihung konnte leider nicht im Markgrafentheater in Erlangen stattfinden, sondern Corona-bedingt wurde es jetzt am Freitag eben digital übertragen. Und wir hatten mehrere Bücher unter den Nominierten. Umso mehr freut es mich, dass wir zwei Max und Moritz Medaillen und Preise dieses Jahr bekommen haben.
Das Buch, das Sie gerade erwähnt haben und das auch ausgezeichnet wurde, ist ja ein gutes Beispiel dafür, welche tiefgehenden Geschichten Comics und Graphic Novels erzählen können. Es gibt ja vielleicht bei einigen immer noch dieses Vorurteil, Comics, das ist was für Kinder. Comics, das sind oberflächliche Sprechblasengeschichten. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Aber begegnet Ihnen dieses Vorurteil immer noch oft?
Gott sei Dank zunehmend weniger. Für mich sind Comics ein Medium, so wie Film oder andere Künste wie Tanz, Video. Insofern gibt es eben in Comics auch diese riesen Bandbreite von der Kiosk Mickey Mouse bis eben hin zu den Graphic Novels, die wir machen.
Würden Sie eigentlich, Sie haben ja Ihren Verlag 2001 gegründet, würden Sie ihn eigentlich mit dem ganzen Wissen von heute, würden Sie ihn nochmal gründen?
Ja, nicht genau so. Man würde den einen oder anderen Fehler vielleicht vermeiden, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren. Es lief ganz gut und bislang ist es auch jedes Jahr besser geworden. Insofern geht es uns relativ gut und ich würde das fast alles genauso machen, ja.
Die gleiche Frage an Sie, Britta Jürgs. Sie haben Ihren Verlag, den Aviva Verlag, ja schon 1997 gegründet, haben sich auf außergewöhnliche Frauen spezialisiert. Porträts und Biografien sind das von Frauen, viele jüdische Autorinnen der 20er und 30er Jahre. Ja, auch vergessene Schriftstellerinnen, die es unbedingt wieder zu entdecken gilt. Reisereportagen sind dabei, Romane, Feuilletons, überhaupt Reportagen, Theaterstücke. Auch erstmal an Sie die Frage, würden Sie Ihren Verlag mit dem Wissen von heute jetzt so nochmal gründen?
Ja, auf jeden Fall, weil es das ist, was ich liebe, was ich, ja, ich kann mir eine Existenz ohne den Verlag überhaupt nicht vorstellen. Ich würde sicherlich auch den ein oder anderen Fehler vielleicht vermeiden, aber dafür sicher wieder neue Fehler machen. Also da bin ich auch vollkommen sicher. Aber ja, auf jeden Fall.
Sie haben sich ja mit Ihrem Verlag schon eine Nische ausgesucht. Also ich denke mal auch ganz bewusst sich spezialisiert auf eine bestimmte Art von Literatur. War das von Anfang an so gedacht oder wie kam es dazu überhaupt?
Ich habe das gemacht, was mir fehlte. Also viele Autorinnen, die vergessen waren und die ich ganz wichtig und toll fand und mich gefragt habe, warum kennt die jetzt niemand mehr? Dachte ich, das muss ich ändern. Das war einfach mein persönliches Interesse, das, was ich nicht auf dem Buchmarkt gefunden habe und wo ich dachte, dazu müsste es Bücher geben. Nun ist das vielleicht nicht unbedingt ein Grund, einen Verlag zu gründen, aber bei mir war es wirklich auch so dieser Antrieb und dass ich diese Bücher gern haben wollte und diese Bücher auch von Anfang bis zum Schluss und bis in die Buchhandlung auch begleiten wollte. Ich denke schon, dass es irgendwie auch so diese Pioniersarbeit war, die mich daran auch immer begeistert hat und nach wie vor tut, denn auch sowas zum ersten Mal Bücher aus dem Nachlass zu veröffentlichen. Also Texte, die es so noch nie gab oder die es nur in Zeitungen und Zeitschriften gab, die tatsächlich in Buchform zu bringen oder auch erst Übersetzungen und sowas. Also Dinge zum Leben erwecken, die es so auch noch gar nicht gab, obwohl diese Autorinnen zum großen Teil, viele davon zu ihrer Zeit sehr, sehr berühmt waren. Ich liebe es halt auch, diese Ausgrabungen aus den Nachlässen. Deswegen sehe ich das auch immer noch so als, so ein Beitrag auch, um den Kanon zu erweitern irgendwie. Das ist mir sehr wichtig und halt auch, ja, so das kulturelle Erbe irgendwie. Also so das, was halt einfach noch nicht das Licht der Welt erblickt hat, aber trotzdem da einen Beitrag dazu zu leisten. Das hört sich jetzt vielleicht etwas pathetisch an, aber ja, das ist schon irgendwie so mein innerer Antrieb.
Also ich sitze hier mit zwei Verlegern aus Leidenschaft. Das merke ich auf jeden Fall.
Das ist richtig. Und das klingt nicht pathetisch, weil ich glaube, wenn du diese Arbeit nicht machst, dann bleibt sie eben liegen und wird nicht gemacht. Also das ist auch ein Verdienst. Also und das zeichnet dich und den Aviva Verlag auch aus. Und im Grunde ist es das, was für mich auch eine Verlegerpersönlichkeit auszeichnet, dass man eben genau diese Sachen macht aus einem Verantwortungsgefühl heraus, weil es auch sonst keiner machen würde.
Sie sind jetzt beide ja schon über 20 Jahre dabei. Was hat sich denn im Laufe der Zeit verändert? Das wird jetzt vieles sein, das ist jetzt etwas pauschal gefragt. Aber für die Arbeit als Verleger und Verlegerin, was ist wirklich anders geworden, dass Sie es auch spüren in Ihrer täglichen Arbeit? Was ist vielleicht schwieriger geworden? Was ist vielleicht aber auch einfacher geworden?
Um für Comics und Graphic Novels zu sprechen, ich stelle schon fest, dass die Akzeptanz in den Medien sehr viel größer ist als vor 20 Jahren. Also es ist heute ganz normal, dass es einen Artikel im Feuilleton gibt, dass es eine Radiosendung über Bücher von uns gibt. Das ist Alltag geworden, das ist sehr schön. Und im Großen und Ganzen ist es für uns am wichtigsten gewesen, dass die Graphic Novels ihren Platz im Buchhandel gefunden haben. Das gab es vor 20 Jahren noch gar nicht in dem Ausmaß, eigentlich noch gar nicht. Und da hat sich doch vieles verändert.
Ja, das sind ja sehr positive Entwicklungen, aber ja, es gibt natürlich auch andere Buchhandel. Da sind natürlich auch in dieser Zeit viele Buchhandlungen verschwunden, die es anfangs noch gab. Die Konzentration ist halt stärker geworden und ich vermisse schon tolle, unabhängige Buchhandlungen, die auch den Verlag schon zu Beginn einfach auch sehr unterstützt haben und aus Orten, deren Namen ich noch nicht mal kannte und die es dann zum Teil eben nicht mehr gibt. Also das ist was schon auch ein Verlust ist. Natürlich ist es schön, dass es auch wieder neue gibt und neue Buchhandlungen, die auch in den letzten Jahren eröffnet haben. Das finde ich toll und die sind einfach ganz, ganz wichtig für die Verbreitung. Also Medien, ja klar, auch super wichtig. Da kann ich jetzt vielleicht auch nicht den einzigen so positiven Trend sehen. Den sehe ich zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir halt zu viel Nachrichten, wo Sendungen über Bücher oder über Literatur eingestellt werden.
Jetzt kam ja zu allem, womit Sie sonst auch schon genug zu tun haben, auch noch die Corona-Krise obendrauf. Wie hat Sie diese Krise erwischt? Also, wie geht's Ihnen jetzt?
Na, wenn ich zurückdenke, im März war es erstmal eine große Verunsicherung. Wenn man die Bilder aus Italien gesehen hat, wusste man jetzt nicht, brauchen wir im Herbstprogramm so viele Titel? Brauchen wir überhaupt Bücher im Herbst? Wie wird das weitergehen? Wir haben daraufhin 2, 3 Titel aus dem Frühjahrsprogramm erstmal geschoben in den Herbst. Das machte wenig Sinn, im März Bücher rauszugeben, wenn die meisten Buchhandlungen geschlossen waren. Im Nachhinein, muss ich sagen, haben wir diese Corona-Zeit, falls sie denn vorbei sein sollte jetzt, also bislang gut überstanden, was auch daran liegt, dass unser vielleicht am meisten erwartetes Buch Liv Strömquist, Ich fühl's nicht, auch im März erschienen ist und das uns natürlich auch über die Krise geholfen hat, weil da die Nachfrage entsprechend groß war.
Wie war das bei Ihnen oder ist es bei Ihnen auch?
Ja, der Anfang des Jahres lief eigentlich erstmal sehr gut, was mit einem Buch zu tun hat, der einsamen Weltreise von Alma Kalin, diesem Bericht über ihre Reise, die sie vor 100 Jahren, also 1919, antrat und die 8 Jahre lang dauern sollte. Die ersten 4 Jahre hat sie in diesem Ende der 20er Jahre erstmals erschienenen Buch beschrieben, mit einem wunderbaren Ton, einer tollen Schreibweise. Und dieses Buch war erstaunlich erfolgreich und die 2. Auflage erschien dann im Januar. Das war dann sehr gut irgendwie so zu Beginn des Jahres und hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich dann dachte, ein Herbstbuch, was erscheinen sollte und auch im Spätsommer erscheinen wird, im August, ist die Fortsetzung dieser Reise, wo es dann von China über Australien nach Papua-Neuguinea geht, das heißt im Banne der Südsee. Ja, dieses Buch hat so ein bisschen diese Anfangszeit getragen, diese schwierige. Dann im Frühjahr fand ich es dann schwierig, da war dann ein Buch gerade erschienen, bevor dann die Buchhandlungen auch zum größten Teil dann schlossen. Das ist ein für mich auch sehr wichtiges, aber nicht ganz einfaches Buch. Salome Benice, die aus Georgien stammt, hat mit der georgischen Fotografin Dina Oganova zusammen ein Buch gemacht. Das heißt jetzt bei mir im Verlag Nicht mal die Vögel fliegen mehr dort, über Frauen aus Georgien während des Krieges, 2008 während des Kaukasuskrieges und danach. Salome Benice und Dina Oganova haben über 60 Frauen porträtiert in Fotos und Texten und haben ihre Erfahrungen aufgezeichnet und bebildert, also ihnen ein Gesicht gegeben, denen, die halt sonst einfach nicht vorkommen in der Berichterstattung. Und es ist wirklich ein sehr bewegendes, sehr beeindruckendes, auch sehr schönes Buch geworden, finde ich. Aber eben kein Buch, was jetzt ohne Veranstaltungen, es waren sehr viele Lesungen und Veranstaltungen und Diskussionen geplant mit den beiden. Das hat alles nicht stattgefunden. Und das merke ich natürlich schon. Also das tut mir einfach leid um dieses Buch, dem ich schon eine größere Resonanz gewünscht hätte. Denn das ist auch nichts, was dann so einfach zu vermitteln ist. Ja, und das fand ich schade, ja, dass das dann schon ein bisschen untergegangen ist. Obwohl ich schon von vornherein wusste, dass das jetzt kein einfaches Buch ist und dass es kein Bestseller werden würde. Aber das ist ja immer, dass man macht die Bücher dann trotzdem, weil sie einfach wichtig sind. Aber diese Sichtbarkeit ist ja gerade auch so ein bisschen das Problem. Also mir fehlen diese ganzen Veranstaltungen und Büchermärkte und all das, was man sonst so über das Jahr macht, um auch natürlich Leuten dann die Bücher und die Autorinnen, die Titel zu vermitteln. Also das fehlt mir schon, und das ist jetzt nicht unbedingt jetzt nur so vom Umsatz her gedacht, sondern es fehlt mir auch einfach, weil das ein Teil meiner Arbeit ist, die ich auch liebe und wichtig finde. Und ich komme gern auch mit Menschen ins Gespräch über die Bücher. Das können wir ja ansonsten auch am Wannsee bei den kleinen Verlagen, am großen Wannsee immer wunderbar machen in dieser schönen Atmosphäre. Dieser direkte Kontakt zum Publikum, das fehlt mir und das fehlt dem Verlag.
Das ist ja vielleicht für einen kleinen, unabhängigen Verlag noch mal viel wichtiger als für einen großen Verlag, denke ich mir. Also sichtbar zu sein, auf Veranstaltungen präsent sein, Lesungen zu machen.
Gerade eben, wenn wir den Comic-Salon dieses Jahr eben nur digital erleben dürfen, weil für uns in der Comic-Branche, das ist eigentlich das Klassentreffen. Das ist irgendwie das, worauf wir uns 2 Jahre freuen. Es findet nur alle 2 Jahre statt. Und was wir dieses Jahr da an Ausstellungen und Sichtbarkeit gehabt hätten, das werden wir in 2 Jahren nicht nachholen können. Also da ist einfach ein Großteil unserer Arbeit, ist eben nicht nur Bücher machen, sondern eben auch Kulturvermittlung. Und da zählen diese Ausstellungen, Lesungen eben mit dazu. Und das sind dann eben Monate, wenn nicht sogar Jahre an Arbeit und Vorleistungen, die man gegangen ist, was im Grunde weg ist, was für umsonst war. Wenn ich mich davon erholt habe, dann werde ich mir nochmal angucken, ob unsere Situation sich deutlich verbessert hat in den letzten Monaten. Also ich will jetzt nicht unken, aber ich denke, dass es die Situation jetzt erstmal nicht so viel besser sein wird, weil die Leute kommen aus dem Lockdown, sie haben viel gelesen in der Zeit und jetzt, wenn wir zurückkommen ins wahre Leben, dann stehen doch mehr andere Interessen vielleicht an, wieder mehr reisen, Sport machen, rausgehen, essen gehen, eben diese Sachen, die alle in Konkurrenz mit Büchern stehen vielleicht.
Aber genau deshalb ist es ja für viele sehr unverständlich, weil Sie gerade gesagt haben, die Leute haben ja viel gelesen während des Lockdowns. Warum haben dann nicht alle Verlage plötzlich die Mega-Umsätze?
Na, ich glaube, im Kinderbuchbereich gab es einen deutlichen Zuwachs an Verkaufszahlen. Klar, weil viele eben ihre Kinder zu Hause hatten und die auch beschäftigt werden wollten. Ich glaube, bei uns war es insofern vielleicht auch nicht so schlecht, weil eben viele Sachen auch im Feuilleton dann eben nicht stattfinden. Es gibt keine Theaterpremieren, es gibt keine großen Sportveranstaltungen. Es gibt auch viel Platz dadurch in den Medien, um über die Bücher, die in der Zeit trotzdem erscheinen, zu berichten. Das hat uns sicherlich etwas geholfen. Im Großen und Ganzen war das jetzt für den Avant-Verlag kein tiefes Tal bislang. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Ja, ich denke, es wurde gelesen, aber in den Buchhandlungen wurde ja auch erstmal dann das abverkauft sozusagen, was da war. Davon haben wir gewissermaßen profitiert, aber dann auch wieder nicht, dass es irgendwie besondere Ausschläge nach oben noch gegeben hätte. Denn es wurde ja nicht unbedingt großartig nachgeordert, bis auf wenige Ausnahmen.
Zum Teil wurden ja auch Vorbestellungen zurückgezogen sogar.
Ja, also und diese Sachen, ich glaube, das hat sich dann schon auf bestimmte vorher schon präsente Titel in den Medien konzentriert. Also, dass man die Bandbreite einfach nicht so hatte. Das habe ich so gesehen, dass es halt weniger breit war, das, was gelesen oder was bestellt wurde. ich denke auch, es ist noch lange nicht vorbei und wir können überhaupt nicht aufatmen, sondern wir werden es jetzt sehen irgendwie an unseren Herbsttiteln oder auch wie es dann im nächsten Jahr. Man hat jetzt bisher geschoben, überlegt, was können wir in dieser Situation noch herausbringen. Ja, es stellt sich jetzt die Frage, wie das weitergeht, auch wenn die Veranstaltungssituation ja auch noch nicht, die hat sich ja auch trotzdem noch nicht so geändert und das ist auch noch nicht absehbar. Das wird uns auch in Zukunft fehlen.
Ganz kurz nochmal, jetzt zum Abschluss. Was wünschen Sie sich denn für Ihre verlegerische Arbeit für die Zukunft?
Na, eigentlich so ein bisschen die Rückkehr zur Normalität, dass diese Krise und auch dieses Arbeiten im Krise, dass ich nicht mehr alleine im Büro sitze, dass wir aus dem Homeoffice zurückkommen, das, glaube ich, wäre das, was ich mir für die nächste Zeit wünsche.
Ja, natürlich weiterhin neugierige, interessierte Leserinnen und Leser.
Vielen Dank, Britta Jürgs vom Aviva Verlag und Johann Ulrich vom Avant Verlag waren meine Gäste hier bei Weiterlesen. Wir haben gesprochen über die Situation der kleinen Verlage, über schöne, interessante Bücher und auch den Beruf des Verlegers und der Verlegerin. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.